Starke Demokratie, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Starke Demokratie. Ich bin Stefan Simon, ich unterstütze den Verein Starke Demokratie e.V. und möchte damit einen Beitrag leisten, politisches Engagement in der Gesellschaft zu stärken. In der heutigen Folge spreche ich mit Sven Tetzlaff, Bereichsleiter Demokratie, Engagement und Zusammenhalt bei der Körber Stiftung. Herr Tetzlaff, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Herr Simon.
Schön, dass wir miteinander sprechen können. Ja. Ich möchte heute mit Ihnen über die Körber Stiftung im Allgemeinen und über die Arbeit in Ihrem Bereich Demokratie, Engagement und Zusammenhalt im Speziellen sprechen, über die Angebote und Projekte, die Sie zurzeit vorantreiben, und darüber, wie Menschen, die sich politisch engagieren, davon profitieren oder daran teilhaben können. Aber Herr Tetzlaff, vielleicht steigen wir gleich direkt und persönlich in das Gespräch ein mit der Frage bzw. mit den Fragen, wer sind Sie, wie kommen Sie zur Körber Stiftung und was treibt und motiviert Sie persönlich für Ihre Arbeit?
Ja, wie komme ich zur Körber Stiftung? Ich bin ausgebildeter Historiker und bin schon vor über zwei Jahrzehnten in die Körber Stiftung gekommen, damals als Historiker mit der Idee, eine Ausstellung vorzubereiten für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Das ist ein Projekt, was in der Körber Stiftung durchgeführt wird. Und dieser Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten hatte ein Jubiläum. Ich sollte das Ausstellungskonzept erarbeiten. Mhm. Und wie es manchmal so im Leben spielt, bin ich dann der Stiftung treu geblieben, bin 15 Jahre lang für die historisch-politische Arbeit der Körber Stiftung zuständig gewesen und habe dann nochmal einen neuen Auftrag vom Vorstand übernommen, nämlich den Bereich Demokratie, Engagement, Zusammenhalt aufzubauen.
Die Körber Stiftung ist ja vielleicht nicht allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff, obwohl sie nach meiner Kenntnis vor gut 60 Jahren gegründet wurde und heute mit ca. 220 Haupt-, Neben- und ehrenamtlichen Kräften mit eigenen Projekten, Kooperationen und Veranstaltungen national sowie international aktiv ist. Und dies in den Handlungsfeldern Innovation, internationale Verständigung und lebendige Bürgergesellschaft. Herr Tetzlaff, was genau macht die Körber Stiftung in diesen Handlungsfeldern und welchen Zielen, Perspektiven fühlt sie sich verpflichtet?
Ja, die Körber Stiftung zählt in der Tat zu den größeren Stiftungen in Deutschland. Wir haben etwas über 130 Beschäftigte bei uns an drei Standorten. Der Hauptstandort ist in Hamburg und wir haben noch einen Standort in Berlin und noch einen in Hamburg-Bergedorf und sind in diesen drei Handlungsfeldern internationale Verständigung, Innovation und lebendige Bürgergesellschaft aktiv. Das Besondere bei der Körber Stiftung ist, dass sie eine operative Stiftung ist. Man kennt sonst Stiftungen, die fördernd tätig sind, die also Projekte unterstützen und man kann dann Anträge einreichen. Das ist bei uns nicht so, sondern wir entwickeln selbst Projekte, führen sie durch, häufig auch in Kooperationen, in Partnerschaften. Die Körber Stiftung ist von dem Unternehmer Kurt Körber gegründet worden, ins Leben gerufen worden. Er lebt nicht mehr, 1992 ist er verstorben. Und er hat die Körber Stiftung eben aufgebaut und sie entsprechend zu einem größeren Stiftungsengagement in Deutschland geführt. Und die Stiftung ist weltanschaulich, religiös und parteipolitisch unabhängig. Und in diesen Handlungsfeldern, in denen sie aktiv ist, führt sie verschiedene Formate durch. Das können mal Konferenzen sein. Wir haben vertrauliche Gesprächsrunden wie den Bergedorfer Gesprächskreis im Programm oder im Handlungsfeld internationale Verständigung. Wir haben dort ein großes europäisches Netzwerk von Schülerwettbewerben in über 20 Ländern in Europa, das Ustory-Netzwerk, die Schülerinnen und Schüler anregen, selber etwas zu erforschen. Wir haben aber auch große Wissenschaftsprojekte und Aktivitäten, den Körberpreis für die europäische Wissenschaft oder den Deutschen Studienpreis und in einem Handlungsfeld Lebendige Bürgergesellschaft, in dem ich aktiv bin mit dem Bereich Demokratie, Engagement, Zusammenhalt, haben wir beispielsweise Projekte wie ein größeres Engagementnetzwerk von Kommunen. Das ist das Programm Die engagierte Stadt. Oder wir haben ein Projektformat entwickelt in Hamburg. Das ist ein Bürgerdialogformat zusammen mit der Zeit. 2019 haben wir das durchgeführt. Das nannte sich Hamburg besser machen. Und nach diesem Modell haben wir jetzt eine ganze Reihe von Städten, aber auch Landkreisen, in denen wir mit diesem Format Meine Stadt besser machen Bürgerdialoge durchführen, um so ein paar Aktivitäten zu nennen.
Was ich verstehe, ist in der Tat, dass die Körperstiftung tatsächlich eine sehr, sehr aktive Stiftung ist, weil sie eben also solche Programme und Projekte tatsächlich auch selbst initiiert und mit den vielen Menschen, die da aktiv mitarbeiten, auch durchführt. Da sind ja auch viele, ne, dann mitkommen da auch noch viele ehrenamtliche Kräfte mit dazu, wie ich denke. Und Sie, Herr Tetzlaff, leiten ja, ne, Sie haben das jetzt auch schon mehrfach gesagt, den Bereich Demokratie, Engagement und Zusammenhalt. Sie haben jetzt auch schon ein paar Aktivitäten aufgezählt, die Sie in diesem Bereich unterstützen, angehen oder selbst umsetzen. Was mich interessiert, ist schon auch noch ein bisschen, wie ist Ihr Bereich aufgestellt? Also mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen arbeiten Sie? Und was sind neben den Dingen, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben, so die thematischen Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Wir sind in dem Bereich zu neunt, das heißt neun hauptamtlich Beschäftigte, zum Teil aber auch in Teilzeit. Und dann haben wir noch entsprechend studentische Hilfskräfte und Praktikanten, die uns unterstützen. Wir haben Teams, die in diesen Programmbereichen aktiv sind. Nehmen wir mal den Programmbereich Demokratie. Dort gibt es ein Team, was das Format Meine Stadt besser machen durchführt, was auch zuständig ist für ein Konferenzformat, was wir einmal im Jahr stattfinden lassen, das Forum Offene Stadt. Da geht es um Open Government und um Open Data, also um Transparenz für digitale Prozesse in den Kommunen, in den Städten und auch auf Bundesebene. Und wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen, wo wir in Hamburg dem Hamburger Publikum ermöglichen, sich hier an Debatten zu beteiligen zum Thema Demokratie. In dem Programmbereich Engagement, da arbeitet das Team, was für die engagierte Stadt zuständig ist. Und momentan sind wir dabei, eine weitere Aktivität zu planen, die sich zu dem Thema angegriffene und bedrohte Bürgermeister momentan bei uns entwickelt. Über die werden wir gleich wahrscheinlich noch kurz sprechen. Und im Programmbereich Zusammenhalt haben wir das Thema bearbeiten wir das Thema, was bedeutet es eigentlich in Deutschland im Exil zu leben, das heißt Menschen, die aus bestimmten Gründen, aus politischen, religiösen, weltanschaulichen Gründen hierher fliehen müssen. Was bedeutet das für die, wenn sie hier leben und wie können wir ihnen die Möglichkeit bieten, A, ihre Stimme einzubringen und B, auch ihre Expertise und ihre beruflichen Erfahrungen und so weiter auch in Deutschland fruchtbar werden zu lassen. Da haben wir mehrere Programme, ein Begegnungsprogramm, das nennt sich Tage des Exils. Wir haben eine Konferenz für Exiljournalisten. Wir unterstützen eine Exilredaktion, die in Hamburg beim Hamburger Abendblatt sitzt. Und wir haben auch eine Kooperation mit der künstlerischen Produktionsfabrik, könnte man fast sagen, also mit dem Kulturstandort Kampnagel, wo wir Exilresidenzen von Künstlerinnen und Künstlern unterstützen.
Ja, also auch wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Aktivitäten, die da laufen in Ihrem Bereich. Sehr spannend. Der Kontakt zwischen Ihnen und uns als Verein Starke Demokratie ist ja zustande gekommen, weil es in gewissen Teilbereichen inhaltliche Überschneidungen in der Arbeit gibt. Und wir vor einiger Zeit dazu mit Kolleginnen aus Ihrem Bereich in den Dialog und Austausch getreten sind. Also Starke Demokratie e.V. als junger Verein, so möchte ich das mal sagen, wir sind ja jetzt gerade aus der Gründungsphase sozusagen raus, unterstützt Menschen, die sich in unserer demokratischen Gesellschaft politisch aktiv beteiligen oder beteiligen wollen und sich dabei Anfeindungen, Hass, Hetze und Bedrohungen jeder Art ausgesetzt fühlen oder tatsächlich auch bedroht werden. Diese Unterstützung, die wir anbieten, bieten wir an in Form von umfassenden Informationen, Vernetzung, präventiver Hilfe bei Bedrohungen. Und unser Ziel ist es, eben politisch aktive Menschen, beispielsweise auf Ebene der Kommunalpolitik, zu stärken und damit der Gefahr ein Stück weit entgegenzuwirken, dass zukünftig vielleicht immer weniger Menschen bereit sind, sich für unsere Demokratie zu engagieren. Dazu nehmen wir bestehende Angebote auf, schaffen Kontakte und entwickeln eigene Angebote zur Unterstützung von politisch aktiven Menschen. Nun sind wir eben, wie gesagt, vor einiger Zeit auf Sie zugekommen und Sie haben uns dankenswerterweise unter anderem auch Ihre Rechercheinformationen zu Aus- und Fortbildungsangeboten für Bürgermeister und kommunale Mandatsträger zur Verfügung gestellt, die wir gerne nutzen. Und ich weiß auch, dass Sie zurzeit an einem Internetportal arbeiten, welches Informationen zu Themen rund um Hass, Bedrohung und Gewalt bereitstellt. Vielleicht kurz in diese Richtung geblickt, bevor wir dann nochmal auch auf das Programm Meine Stadt besser machen eingehen. Aber kurz auf diese Arbeit bezogen, auf das Internetportal geblickt. Wie schreitet da die Arbeit voran?
Dazu sage ich gerne was. Also zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich da sehr, sehr großen Respekt habe vor Ihrem Engagement und Ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Wir haben da in der Tat eine gemeinsame Schnittmenge, dass wir uns sorgen darüber, dass bei den Bedrohungen, die kommunale Mandatsträger, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erfahren, dass damit auch die Demokratie insgesamt natürlich angegriffen wird. Und da teilen wir absolut Ihre Haltung, dass wir dort überlegen müssen, was können wir eigentlich dafür tun, dass diese sehr bedenkliche Entwicklung aufgehalten wird oder dass man Angebote entwickelt, um Mandatsträger und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu schützen. Also unser Bezug zu diesem Thema ist der Bezug, der sich aus dem Bundesprogramm Die engagierte Stadt ergibt. In dem Bundesprogramm Engagierte Stadt sind wir 5 Stiftungen, die zusammen mit dem Familienministerium und auch mit dem Deutschen Städtetag und jetzt auch mit einem Bundesland, dem Bundesland Rheinland-Pfalz, in Deutschland Städte darin unterstützen wollen, dass sie das Engagement stärken, also zu einer engagierten Stadt werden. Wie tun wir das? Wir unterstützen dort die vielen ehrenamtlich Aktiven, die häufig ihre Arbeit tatsächlich noch ein bisschen besser aufstellen können, wenn sie voneinander wissen, wenn sie wissen, welche Fortbildungsnotwendigkeiten gibt es, wie kann man gemeinsam an bestimmten Themen arbeiten, Nachwuchs anzusprechen oder auch Orientierung zu bieten für Menschen, die sich für das Engagement interessieren in der Stadt. Also wir wollen versuchen, ein Stück weit eine Strukturhilfe diesen Kommunen zu geben. Das sind jetzt in der dritten Phase, läuft schon das Programm mittlerweile, 73 Städte, die daran teilnehmen. Und bei diesen Städten ist in den letzten Jahren auch das Thema Bedrohung und Angriffe immer stärker sichtbar geworden. Das betrifft einerseits Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesen Städten. Also wir haben da Kenntnis von ungefähr einem Viertel der Städte, in denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bedroht werden, angegriffen, reicht eben von verbalen Attacken bis hin zu physischer Gewalt. Und daneben werden auch Menschen, die sich engagieren, also die Zivilgesellschaft, ebenfalls angegriffen. Das bezieht sich zum Teil natürlich auch auf die Aktivitäten rund um das Engagement für Flüchtlinge, aber nicht nur. Und es gibt ja Beleidigungen, Angriffe für Menschen, die eben halt sich für ein Gutes, ein lebendiges Gemeinwesen engagieren. Und das treibt uns um. Und da haben wir überlegt, was können wir eigentlich tun? Und wir haben zunächst einmal im März eine Veranstaltung mit besucht in einer unserer engagierten Städte in Zwickau. Die dortige Bürgermeisterin Frau Findeis ist ebenfalls bedroht und angegriffen worden in der Vergangenheit. Und im März gab es eine Veranstaltung zu diesem Thema, bedrohte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, an der auch der Bundespräsident teilgenommen hat und auch verschiedene Vertreter von Organisationen, die dort Hilfsangebote entwickelt haben. Wir haben diese Veranstaltung dokumentiert. Es gibt dazu einen 10-minütigen Film und den wollen wir zeigen und einsetzen, um auch für dieses Problem und für dieses Thema Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu schaffen. Und wir wollen aber darüber hinaus auch, das haben Sie eben angedeutet, eine Internetseite aufbauen, damit die Betroffenen selber im Internet auch eine direkte Anlaufstelle finden für dieses Thema. Wohin kann ich mich eigentlich wenden, wenn ich bedroht werde, wenn ich angegriffen werde? Und um dieses Angebot wirklich auf die Bedürfnisse und auf den Bedarf der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zuzuschneiden, haben wir zunächst einmal mit knapp einem Dutzend Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sehr intensive leitfadengestützte Interviews geführt und haben dann danach gefragt, wie sie eigentlich diese Bedrohung erfahren haben und vor allen Dingen, wie sie die Lage einschätzen, was ihre Wünsche sind und was ihre Bedarfe sind. Und
Was mich im ersten Schritt vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch interessiert oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessiert, ist tatsächlich in diesem Kontext engagierte Stadt, das Programm, das Sie entwickelt haben mit dem Titel Meine Stadt besser machen. Da geht es ja um direkte Bürgerbeteiligung in engem und intensiven Dialog mit kommunalpolitischen Mandatsträgern, zumindest dann im weiteren Fortlauf dieses Programms, soweit ich das verstanden habe. Wie genau gestaltet sich dieses Beteiligungsformat und welche Erfahrungen haben Sie damit bislang sammeln können? Sie haben jetzt kurz angesprochen, dass Sie in Zwickau beispielsweise so etwas durchgeführt haben. Und da interessiert mich besonders das Konzept oder dieses Prinzip der aufsuchenden Beteiligung. Darüber haben wir ja auch im Vorgespräch gesprochen. Das scheint hier doch wirklich recht spannend und interessant zu sein.
ja, das ist ein Format, was wir in Hamburg 2019 zusammen hier mit der Zeit, mit der Wochenzeitung Die Zeit entwickelt haben. Und die Idee dabei war, Menschen daran zu beteiligen, wie man die Stadt besser machen kann, wie man das Leben gemeinsam besser gestalten kann. Was haben die Menschen für Vorstellungen? Wo würden sie konkret sagen? Wo könnten sich Dinge zum Besseren verändern? Hieß damals meine Stadt, also Hamburg, besser machen und ist über ein halbes Jahr gelaufen. Und wir haben am Anfang die Politik darüber informiert, dass wir das machen, haben dann zu Kneipengesprächen eingeladen. Also es gab über 30 Kneipengespräche über das ganze Stadtgebiet verteilt, wo wir mit den Menschen zusammengekommen sind und mit ihnen darüber gesprochen haben, was wünschen die sich eigentlich vor Ort in ihrem Stadtteil, in ihrem Quartier, in ihrer Nachbarschaft, wo sollten Dinge mal angepackt werden, wo sollten sie verändert werden. Das war ein Format, womit wir auch den Menschen die Möglichkeit geben wollten, dass sie sich miteinander vernetzen, also auch Ideen entwickeln, wo sie dann vielleicht sagen, das könnten wir eigentlich auch als Zivilgesellschaft, auch als Teil unseres Engagements ein Stück weit verfolgen. Und dieses Programm haben wir hier in Hamburg dann über mehrere Runden laufen lassen, haben am Schluss die Ergebnisse den Regierenden präsentiert und der hamburgischen Bürgerschaft und sind da weiter jetzt im Gespräch, wo die Dinge an manchen Stellen eben halt auch konkreter umgesetzt werden können. Zwischendrin waren jetzt Wahlen in Hamburg und man sieht, dass die neue Koalition vieles auch an Punkten aufgegriffen hat, was für die Menschen eine große Bedeutung hatte. In Hamburg war es das Thema Mobilität, also wie können wir eigentlich die fahrradfreundliche Stadt weiter nach vorne bringen, wie können wir auch autofreie Bezirke einrichten. Das ist in diesem Beteiligungsprozess ein sehr, sehr großes Thema gewesen und man hat das Gefühl, dass da auch einiges bei der Politik jetzt angekommen ist und auch verfolgt wird. Mit diesem Format sind wir dann als nächstes im Ruhrgebiet unterwegs gewesen, zusammen mit einer dortigen Stiftung, der Borst-Stiftung, in drei Städten im Ruhrgebiet, in Oberhausen, Herne und Bottrop, und haben dort ebenfalls aufsuchende Beteiligung betrieben mit diesen Format Kneipengespräche. Wir haben Moderatoren ausgebildet, die ehrenamtlich diese Gespräche moderiert haben. Wir haben die Themen alle eingesammelt, also nichts vorgegeben, sondern offen gefragt, was wünscht ihr euch? Und das entsprechend gebündelt dort auch Verwaltung und der Politik zugänglich gemacht. Und seit einigen Wochen läuft dieses Programm jetzt auch in Halle, Halle besser machen. Und wir haben vor kurzem das Programm auch übertragen in Vorpommern zusammen dort mit dem parlamentarischen Staatssekretär und der Landesehrenamtsstiftung und der Landeszentrale für politische Bildung führen wir in 5 Landkreisen Vorpommern besser machen durch.
Und das Spannende an diesem Programm ist ja tatsächlich, dass inhärent auch angelegt ist, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich auch zu Dialog und zu Diskussion kommt auf Ebene der Bürger und der kommunalpolitischen Mandatsträger gemeinsam. Und ich weiß eben auch, Sie haben das kurz angedeutet, und auch aus unserem Vorgespräch, dass es in solchen Situationen dann tatsächlich auch dazu kommen kann, dass unzufriedene, vielleicht aber auch wütende oder latent aggressive Bürgerinnen und Bürger im direkten Dialog mit beispielsweise Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern stehen und genau solche Situationen dann irgendwie eine Art von Bedrohungspotenzial entwickeln. Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, dass Sie genau dazu auch mit kommunalpolitischen Mandatsträgern Gespräche, Interviews geführt haben. Und da möchte ich einfach mal fragen, was berichten Ihnen diese Menschen aus solchen Situationen, wenn es im Kontext eines solchen Programms, aber vielleicht auch darüber hinaus zu solchen latent bedrohlichen Situationen kommt? Was sind so die Erfahrungsberichte, die Sie haben abgreifen können in diesem Interview?
Also ich muss zunächst nochmal das so ein bisschen sortieren. Wir haben nicht in diesem Format Erlebnisse oder Vorkommnisse gehabt, dass dort Bürgerinnen und Bürger ihre Bürgermeister angegriffen hätten, sondern wir wissen das eben von den Mandatsträgern in den engagierten Städten, dass das in deren Alltag sozusagen immer wieder vorkommt. Und wir haben eben mit einem Dutzend der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister intensivere Interviews durchgeführt und dort versucht zu erfahren, also wie sieht das eigentlich aus, wie ist das Problem und was lässt sich dagegen tun? Mhm. Und zunächst einmal war sehr schnell deutlich bei all den Interviews, dass derzeit eben die Hemmschwellen immer weiter sinken für verbale Attacken, aber auch für körperliche Angriffe. Also das ist eine sehr bedrohliche Entwicklung. Wir haben mittlerweile ein sehr raues Klima in der Gesellschaft, wo Menschen immer weniger sozusagen in den Formen miteinander umgehen, wie man sich das wünscht, sondern die dann auch sehr schnell ausfallend werden, Hassmails schreiben und so weiter. Also die Hemmschwellen sinken, das ist ein Problem. Nun haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt, dass es bestimmte Formen der Angriffe immer schon gegeben hat, also verbale Attacken, das gehört für sie in gewisser Weise auch zum Amt dazu, damit umzugehen. Aber was bedrohlich geworden ist in den letzten Jahren, dass vielfach auch das Privatleben plötzlich zum Ziel von Angriffen geworden ist. Also wo die Menschen, die sich im Internet dann beispielsweise da bewegen, bei Bürgermeistern die Adresse veröffentlichen oder sagen, ich weiß, wo deine Kinder, auf welche Schule die gehen und so weiter. Mhm. Und da ist natürlich für alle auch ein Punkt deutlich überschritten, der so nicht hinnehmbar ist.
Ja, das ist also einerseits die Hemmschwelle, die tatsächlich offensichtlich gesunken ist im Laufe der Zeit. Und das ist andererseits, ich sag mal, das Maß und die Dosis an Bedrohung und Bedrohungspotenzial, die übermittelt wird und zum Zweiten eben auch die Breite der Front, auf der diese Bedrohung dann tatsächlich ankommt bei den Mandatsträgern. Das ist schon auch eine Entwicklung, die wir auch in unserer Arbeit durchaus so wahrnehmen. Also das, von daher kann ich das, was Sie jetzt berichten, über die Gespräche mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern tatsächlich auch bestätigen. Mit Blick auf die Arbeit unseres Vereins Starke Demokratie interessiert mich in diesem Kontext nun aber auch besonders Ihre Einschätzung auf Basis der Gespräche, die Sie bzw. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da geführt haben, welche Art von Unterstützung, Hilfestellung oder Begleitung sich diese Menschen, die auf kommunalpolitischer Ebene aktiv sind, sich wünschen bzw. vorstellen können. Gab es da in den Gesprächen auch Ansatzpunkte, wo Sie sagen, da ist der Bedarf, das brauchen diese Leute, um weiterhin aktiv bleiben zu wollen und bleiben zu können?
Genau, das gab es. Zunächst einmal haben wir gefragt, wenn es zu solchen Angriffen kommt, wie gehen Sie eigentlich damit um? Und wir haben dann erfahren, dass nicht jeder, der zum Beispiel verbal in einer Form angegriffen ist, die schon strafrechtlich relevant ist, also dort dann auch aktiv ist. Das heißt, nicht jeder Angriff wird dann auch gemeldet den strafverfolgenden Behörden. Und als Grund wird genannt, ja, da kommt möglicherweise auch nichts raus. Das ist ein Riesenzeitaufwand. Ich kann das so nicht leisten. Also das heißt, es wird nur ein Teil den Behörden gemeldet. Und es gibt neben natürlich Behörden, Polizei, auch dem Staatsschutz. Es gibt natürlich auch Meldestellen ja mittlerweile im Internet, die entstanden sind. Und das, was wir in unseren Interviews erfahren haben, ist, dass die auch nicht alle bekannt sind. Also, dass nur die wenigsten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen, an wen sie sich eigentlich wenden können, auch um über Internetwege die Angriffe zu dokumentieren und mitzuteilen. Und viele von den Interviewten wünschen sich eigentlich, A, dass es auch mehr Möglichkeiten für sie gibt, im Internet an Informationen zu kommen, wie ihnen geholfen werden kann. Sie wünschen sich mehr Möglichkeiten, auch sich auszutauschen, Erfahrungsaustausch zu machen mit anderen Betroffenen, an Fortbildung, überhaupt von Fortbildung zu wissen. Auch das ist nicht bekannt durchgängig. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sich da mit diesem Thema auch weiter zu beschäftigen, so dass man bei beispielsweise Veranstaltungen damit adäquat umgehen kann, wenn man angegriffen wird. Und sie wünschen sich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger eigentlich aktiv werden. Also das, was sie in ihrem Verein machen, starke Demokratie, das ist schon auch ein gutes Zeichen und ein sehr wichtiger Weg für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass die Zivilgesellschaft selber sich engagiert und sich einsetzt, die Stimme erhebt, auch zu Gegenrede auffordert, wenn es wieder Angriffe gibt. Und dass das nicht bei den betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch noch selber abgefordert wird, dass die selber dieses Thema öffentlich machen müssen. Und sie wünschen sich insbesondere auch, dass die Zivilgesellschaft dort ja Angebote weiter aufbaut und auch mit Aktivitäten ein Stück Unterstützung und ein Stück Solidarisierung mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ermöglicht.
Ja, das ist im Prinzip tatsächlich, was Sie jetzt sagen, für uns und unsere Arbeit nochmal ein sehr wichtiges Signal, gleichsam auch eine Aufforderung, das, was wir tun, wirklich auch ganz verstärkt weiter zu tun. Ich höre da so raus, ein sehr hohes Maß an Informationsbedarf bei den betroffenen Menschen. Und was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, dass anscheinend auch die Dunkelziffer der Bedrohungsszenarien, der Bedrohungsfälle sehr, sehr groß ist, weil viele Betroffene sich nicht melden aus unterschiedlichsten Gründen, unter anderem, weil sie gar nicht vielleicht wissen, wo kann ich mich mit meinen Sorgen und Nöten hinwenden. Und da, ne, geht bei mir so die Überlegung los, wenn diese Dunkelziffer sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhellen lassen würde, wenn das tatsächliche Maß an solchen Bedrohungsszenarien auch ein Stück weit mehr öffentlich werden würde, dann würde auch in der Gesellschaft ja die Dringlichkeit, dass da irgendwas passieren muss, dass da Unterstützung für solche Menschen gegeben werden muss, auf individueller, persönlicher Ebene, aber eben auch auf so einer Ebene, was wir tun im Verein oder auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, dass das viel, viel stärker vorangetrieben werden muss, sodass man sich vielleicht wirklich auch überlegen müsste, wie schafft man es, den Leuten, die davon betroffen sind, den Menschen auch einfacher, niederschwelliger die Möglichkeit zu geben, sich zu melden, sich zu äußern, zu sagen, hallo, ich arbeite hier als kommunalpolitisch aktiver Mensch und wir werden da, also ich werde Bedrohungen ausgesetzt und das macht mir keinen Spaß, das macht mir Angst in der Arbeit. Ich brauche eure Hilfe, eure Unterstützung, euer Rückhalt. So in diese Richtung, ne, geht die Überlegung ein bisschen vielleicht auch.
Genau, das glaube ich, steckt ein bisschen dahinter, auch eben zu sagen, wenn wir als Gesellschaft es wichtig finden, dass Menschen sich auch ehrenamtlich als Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen engagieren, dass sie für die Demokratie dort arbeiten, dass wenn es mittlerweile zu dieser Art von Bedrohung auch des persönlichen Umfelds der Familie kommt, dass man da auch als Gesellschaft eben aufsteht und sagt, das können wir so nicht dulden, das darf nicht sein. Und da ist schon die interessante Frage, was kann man da sich überlegen? Wir überlegen derzeit, ob nicht auch in den Städten, jetzt beispielsweise nehmen wir mal das Programm Die engagierte Stadt, ob man nicht dort auch Aktivitäten unterstützen kann, wo die Zivilgesellschaft, nämlich die Engagierten selber, auch nochmal in der Stadt mit eigenen runden Tischen, mit Podiumsdiskussionen oder mit Filmen oder mit pädagogischen Projekten das überhaupt zum Thema machen kann, wie mittlerweile die Gesprächskultur auch vergiftet wird durch diese Hassmails, durch die Angriffe, die verbal zu verzeichnen sind, und dass wir einfach hier ein bisschen mehr Zivilität wieder brauchen. Wenn uns daran gelegen ist, dass es nicht darum geht, einfach der Gewalttätige und der Stärkere setzt sich durch. Und wer da nicht mitkommt als Bürgermeister, der muss sich dann zurückziehen. Denn das ist aus unserer Sicht eben wirklich auch eine ganz große Gefahr, dass wenn die Bürgermeister sich zurückziehen, wenn sie auch nicht mehr da sind für Offenheit und für Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus sehr nachvollziehbaren Gründen, weil sie Angriffe fürchten müssen, dann wird sich insgesamt natürlich das Klima sehr stark verschlechtern. Dann wird es insgesamt auch für die Zivilgesellschaft schwieriger, sich auszutauschen, auch mit der Politik gemeinsam in den Dialog zu kommen. Und das ist eigentlich Gift für jede Demokratie vor Ort.
Herr Tetzlaff, ich glaube, ich spreche da jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern auch für alle anderen, die in unserem Verein Starke Demokratie aktiv sind. Wenn ich sage, ich hätte da große Lust und großes Interesse, wenn Sie im Rahmen Ihrer Programmarbeiten in dem Kontext auch weiter voranschreiten und da Lust und Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten oder wir sie auf irgendeine Art und Weise durch Präsenz in irgendwelchen Veranstaltungsformaten auch unterstützen können, dass wir da sehr gerne bereit zu sind und auch wirklich große Lust dran hätten, sie in ihrer Arbeit da weiter zu unterstützen.
Herzlichen Dank. Das ist natürlich wichtig, dass wir eigentlich eine breite Allianz aufbauen müssen, der Kräfte, sei es ehrenamtlich, sei es als Vereine, als Stiftungen, die da unterwegs sind, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu schauen, dass wir mit einer breiten Allianz da auch ein deutliches Zeichen aus der Zivilgesellschaft heraus senden. Und insofern vielen Dank und wir schauen, wo wir da gemeinsam am besten zusammenkommen können.
Herr Tetzlaff, ich finde, das ist fast schon ein super gutes Schlusswort für unser Gespräch heute. Ich danke Ihnen für die Zeit. Wir bleiben mit Sicherheit in engem Kontakt und Dankeschön.